Kannst du dir vorstellen, dass Gott dich durch einen Traum darauf vorbereitet, dass er auch in Zukunft für dich sorgen wird? Etwas Genialeres können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen, dass uns Gott so Einblick gibt in die Zukunft. Das bedeutet ja, und ich habe es hier in dem Bild dargestellt, dass wenn Gott uns ein Versprechen macht, also eine Verheißung oder ein Versprechen macht, er bereits weiß, wie das Ziel aussieht, die Erfüllung aussieht. Aber das ist vielleicht noch in weiter Ferne, aber was dazwischen ist, wissen wir meistens nicht. Aber wenn du eine Ermutigung bekommst von jemandem, kann das ja, wenn du also eine Verheißung kriegst oder ein Versprechen, dann kann dies ja die Frage auslösen, könnte es sein, dass mein Lebensweg nicht so einfach sich gestaltet, wie ich mir das vorstelle? Ihr habt vielleicht einander auch schon das Wort, diese Verse aus der Bibel, Josua 1, Vers 9, weitergegeben. Dort heißt es, Gott sagt einmal zu Josua, sagt Gott, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern, hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Josua muss da eine Aufgabe übernehmen, es scheint ein bisschen überfordert zu sein, und nun bekommt er dieses Wort. Sollte jetzt Josua denken, aha, jetzt habe ich doch das Versprechen von Gott, warum brauche ich jetzt noch eine Ermutigung? Gott ist ja da. Aha, Gott weiß scheinbar, dass sein Weg, den der Josua nun zu gehen hat, nicht so einfach sein wird und er vielleicht froh sein könnte, wenn er sich hier und da an dieses Versprechen von Gott erinnern könnte. Das heißt, auch für uns, auch wenn du eine klare Aussage kriegst von jemandem, könnte es sein, dass ich eingeschüchtert werde, dass es Schwierigkeiten gibt, dass es Auf und Abs gibt in meinem Leben und so weiter, dass mein Glaube in Frage gestellt wird, dass die Gefahr ist, zu resignieren, aufzugeben und. Also die Möglichkeiten sind ganz viele. Deshalb brauche ich ein Versprechen. Genauso ist es gemeint. Ein kurzer Einschub. In 1. Korinther 14, Vers 3, dort heißt es, dass, sagt Paulus einmal, ich möchte noch mehr, als dass jemand in Zungen redet, möchte ich, dass ihr prophetisch redet. Und prophetisch reden heißt eigentlich, etwas aussprechen, das Gott dir gibt. Das kann ein Wort sein, ein Bild, ein Gedanke. Und das soll eine Ermutigung sein, eine Ermahnung oder ein Trost. Sollte eigentlich heißen Tröstung hier. Oder eine Tröstung. Also, das ist Prophetie. Zusammengefasst ist das Prophetie. Das tönt immer so groß, aber Prophetie heißt eigentlich pro etwas Gutes sagen. Phetai heißt Grammophon, habt ihr vielleicht schon gehört, das Wort Grammophon. Also Prophetie heißt etwas hörbar machen für andere, was ich gehört habe. Das ist Prophetie. Und so kann alles, was wir erleben, immer wieder auch zur Prophetie werden. Und jetzt kann es sein, dass dieses Wort, das uns ermutigt, es gibt zwei Möglichkeiten in der Bibel, das kann ein Wort der Erkenntnis sein, sagt uns Paulus. Das heißt, jemand sagt uns, ich bin in einer Situation, wo ich gerade drin bin, wie jetzt zum Beispiel Josua, und er sagt, du hab keine Angst, sei mutig und stark. Und er ist gerade in dieser Situation, wo er das jetzt brauchen kann. Das heißt, die Erkenntnis, ich erkenne mich sofort darin, angenommen, oder du ist jemand in einer besonderen Not und du sprichst ihm zu, schau, der Herr ist dein Hirte. Ah, jetzt in diesem Augenblick ist er mein Hirte. Dann weißt du, ich erkenne das sofort. Ich weiß genau, worum es geht in dem Moment. Dann ist ein prophetisches Wort ein Wort der Erkenntnis. Es ist etwas, was ich im Moment gerade erlebe, oder es liegt zurück. Ich habe es erlebt. Aber vielleicht sagst du jemandem, der Herr wird dein Hirte sein. Hä? Wo denn? Brauche ich das vielleicht? Weil im Moment geht es mir gut. dann könnte es sein, dass es ein Wort der Weisheit ist, weil es ist ein Wort, das in die Zukunft weist. Und in 2, 3, 4 Jahren plötzlich erlebst du eine Situation und merkst, aha, als der Markus mir das gesagt hat, hat er das gemeint. Ein Wort der Weisheit, das in die Zukunft weist. Wir haben uns in diesen letzten Tagen oder in den letzten Sonntagen über die Geschichte von Josef Gedanken gemacht. Er hat ja geträumt, da so komische Dinge mit Sternen, die sich verneigen und Ähren, die sich verneigen. Und das ist ja wirklich ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber es war ganz klar, man erkennt es nachher, es war ein Traum, den Gott ihm gegeben hatte, dem Josef, und das war ein Wort der Weisheit. Es hat in die Zukunft gewiesen, was noch kommen wird. Aber niemand hat es richtig verstanden, noch zuletzt er selber, der Josef, und auch seine Brüder nicht. Das haben ihn viel mehr, wurden sie wütend darüber, und haben ihn, das hat sie dazu veranlasst, dass sie seinen Bruder verkaufen, als Sklave. Weil sie hatten, diese 10 Geschwister von Josef, die hatten kein Empfinden, dass es sein könnte, dass Gott auch durch Träume oder andere Dinge zu uns spricht. Ich weiß nicht, wie oft es dir schon gegangen ist, jemand hat irgendwas Kurioses dir vielleicht gesagt. Gesagt, das ist von Gott, ich habe den Eindruck, es ist von Gott. Du hast gesagt, komisch, also das. Und du hast sofort dein Urteil gebildet und vielleicht sogar verurteilt. Aber eigentlich musst du ehrlich sein, du hast es nicht verstanden. Und wir meinen oft, auch Dinge im Glauben, die wir nicht verstehen, die gibt es auch nicht. Aha, das haben die Brüder auch gemeint. Die haben aber schwer dafür gebüßt. Die 10 haben gedacht, das sind nur so komische Träumereien von unserem Bruder. Aber sie haben es nicht verstanden. Sie haben es nicht verstanden. Sie wussten nicht, wie sie das deuten sollten. Für die 10 älteren Brüder von Josef waren das bloß irgendwelche kuriose Träumereien, überheblich und hat bei ihnen die Eifersucht und den Hass ausgelöst und sie haben ihren Bruder verkauft. Plötzlich, und da muss man noch in diese Kultur hineingehen, das war der Zweitjüngste, da gab es eine klare Hierarchie, wer da übernimmt und über wen da die Familienhierarchie weitergeht. Und plötzlich steht da ihnen dieser zweitjüngste Bruder vor der Sonne. Und das kann ja nicht sein. Ihre Karriere, ihre Familienkarriere fing an zu bröckeln. Das muss man unbedingt verhindern, dazwischenfahren. Und sie verkaufen ihn. Und für Josef beginnt die Albtraumkarriere. Albtraumkarriere. Statt aufwärts Richtung Erfüllung, dass er nämlich mal irgendwo, er wurde ja später Wirtschaftsminister in Ägypten, statt in diese Richtung ging es in diese Richtung. Und das ist eine Beobachtung, die wir in der Bibel übrigens immer wieder finden, und darum habe ich es nochmal aufgezeigt, habe es auch vor Jahren schon mal gezeigt. Wenn du eine Verheißung oder ein Versprechen bekommst, ein prophetisches Wort, heißt das nicht immer, dass es gleich steil nach oben geht, sondern es könnte sein, dass es eine Konfrontation gibt. Bei Josef waren das diese Albträume, er wurde verkauft, er wurde Sklave, er kam ins Gefängnis, das war diese Konfrontation. Das heißt, die Verheißung wurde konfrontiert, wurde auf die Probe gestellt. Hältst du an diesem Versprechen fest? Jetzt verstehen wir plötzlich, wenn es heißt, ja, freue dich, wenn du Prüfung erlebst, heißt es zum Beispiel im Petrusbrief. Da ist genau diese Konfrontation gemeint. Das heißt, es entsteht eine Spannung zwischen dem, was dir versprochen worden ist, und du siehst schon ganz weit, da hinten ist die Erfüllung, aber statt dahin geht es darunter. Irgendwie erfüllt sich das nicht. Du merkst, habe ich jetzt die Kraft, und jetzt komme ich zurück an dieses Versprechen, das ich gesagt habe, am Wort der Weisheit, am prophetischen Versprechen festzuhalten, dass Gott gestern, heute und in Ewigkeit der gleiche ist. Was können so Konfrontationen in unserem Leben bewirken, wenn wir das erleben? Dieser Widerstand, haben wir ein bisschen angeschaut bei Josef, was kann das bewirken in unserem Leben? Wenn es anstatt aufwärts geht es runter. Also wir erleben Differenzen, wir erleben Spannungen, wir erleben Situationen, die uns das Leben schwer machen. Und plötzlich ist dieser Glaube an Gott wie weit weg. Was machen wir dann? Wir können resignieren, wir können enttäuscht werden, wir können in Bitterkeit verfallen, wir können vielleicht sogar aufgeben. Aber es kann auch das andere passieren. Das heißt, es kann auch passieren, und das erleben wir bei Josef, haben wir letzten Sonntag angeschaut, dass wir auch zur Stärke kommen. Das heißt, das, was wir an Negativen erfahren, orientieren wir uns immer wieder am Versprechen, das Gott uns gegeben hat, und es geschieht eine Transformation, das heißt eine Umwandlung in unserem Leben. Das heißt, wir könnten es vielleicht so sagen, wir lassen uns nicht runterkriegen. Wir werden stärker. Es gibt so einen Spruch, was uns nicht umbringt, macht uns stark. Das finde ich zwar ein bisschen blöde, weil durch muss man trotzdem, das ist manchmal schwierig. Aber wir merken, das Beispiel von Josef zeigt uns, hier ist etwas von dem passiert. Diese Konfrontation und dieses Leben müssen bei ihm, auch diesem ungöttlichen Umfeld von Ägypten, wo alle möglichen Götter angebetet wurden, hat ihn nicht klein gemacht, sondern größer gemacht, stärker gemacht, hat ihn zu einem tiefgründigen Menschen gemacht. Einfach ans Hinweis, lest mal alle anderen Lebensgeschichten in der Bibel auf das hin. Lest die Geschichte von Abraham. Du wirst ein großes Volk werden. Zack, es ist runtergegangen. David, du wirst König werden. Zack, es ist runtergegangen. Er wurde verfolgt von seinem Schwiegervater. Saul. Und nicht zuletzt Jesus. Kam als Retter der Welt. Und diese Rettung hat dann den Tiefpunkt gebracht, ans Kreuz. Und dieses Kreuz hat die Transformation bewirkt, dass die Errettung möglich wurde. Das ist Heilsgeschichte. Und genau etwas von dieser Heilsgeschichte lesen wir und sehen wir bei Josef. Aber jetzt die Geschichte von heute. Heute ein ganz kurzer Ausschnitt von dieser Geschichte per Film. Was jetzt geschieht? Josef war im Gefängnis und jetzt geht's aufwärts.
Holt mir Josef, den Hebräer, aus dem Kerker und sage ihm nichts von meinen Träumen. Was soll das?
Schnell, wirf dich zu Boden.
Ich kann nicht. Das wisst ihr.
Was?
Unbestritten ist der Pharao die Erhabenheit selbst. Doch Herr, mein Glaube schreibt mir vor, dass ich nur vor Gott knien darf. Selbst bei Androhung des Todes.
Komm näher. Gebt acht, Wahrsager. Von diesem Mann weiß ich jedenfalls eins. Er wird mich nicht anlügen, um sein Leben zu retten. Man sagt mir, du hast das Geheimnis gelernt, die Botschaften der Nacht zu verstehen.
Träume zu deuten ist keine Fähigkeit, die man lernen kann, Pharao. Es ist eine Gabe Gottes.
Gib acht! Also, ist dir diese Gabe zuteil geworden?
Ich denke, bald werden wir das wissen, Pharao.
Jetzt hör genau zu. In meinen Träumen waren sieben Kühe fett und glänzend. Im zweiten Traum gab es sieben Kornähren, wunderschön gereift. Dann wuchsen aber auf einmal hinter ihnen sieben verdorrte Kornähren empor, die die vollen Ähren verschlangen.
Gott hat dem Pharao offenbart, was er zu tun gedenkt.
Ja?
Pharaos Träume sind ein und derselbe. Die sieben prächtigen Kühe und die sieben reifen Kornähren sind ein Bild für sieben üppige Jahre. Die sieben erbärmlichen Kühe und die sieben verdorrten Kornähren sind Jahre großen Mangels. Es wird eine Hungersnot von sieben Jahren geben, Herr.
Ich habe lange und gründlich über deine Deutung meiner Träume nachgedacht. Du auch?
Ja, Pharao.
Und?
Ich bin sicher, Pharao ist mit einer Warnung gesegnet worden, die der Herr selbst geschickt hat.
Nun, angenommen, du hast die Botschaft richtig gedeutet. Können wir nichts tun, dem Unheil vorzubeugen?
Doch, Pharao, es gibt etwas.
Was?
Pharao muss einen weisen und aufrichtigen Mann auswählen und ihn über das Land Ägypten setzen. Er muss dafür sorgen, dass man ein Fünftel von allem sammelt, was in den Jahren des Überflusses erzeugt wird. Und es einlagert, damit es in den Hungerjahren verbraucht werden kann. Auf die Art kann Ägypten durch die Dürre nicht vernichtet werden.
Gibt es keinen anderen Weg, das Unheil abzuwenden?
Nein, Pharao.
Das würde einen Mann von außergewöhnlicher Begabung erfordern. Die Antwort ist offensichtlich. Es gibt keinen besseren für diese Aufgabe als eben diesen Mann. Gibt es einen anderen, der so gesegnet ist mit dem Geist Gottes wie jener?
Ich denke, nein.
Gut gesprochen, Frau. Und nun hört die Worte Pharaos, Ra auf Erden, Gott als Mensch. Du sollst mein Vertreter sein. Und mein ganzes Volk soll deinen Befehlen gehorchen. Nur der Thron soll mich über dich erheben. Ich mache dich zum Statthalter von ganz Ägypten. Ich setze dich über mein Haus, mein Volk, mein ganzes Königreich. Ohne deine Zustimmung soll kein Mann in ganz Ägypten Hand oder Fuß erheben. Dein Name soll von nun an Zaphenat-Paneach sein. Und diese prächtige Frau soll dein Weib sein.
Ja, ich weiß, jetzt hätte er noch die Hochzeit schauen und so das. Aber die hat stattgefunden und die Kinder kamen auf die Welt und so weiter. Jetzt verstehen wir, warum ich den Titel gewählt habe für diese Predigtreihe Traumkarriere von Josef. Das ist eine Traumkarriere. Vom Nomaden, vom Knecht, vom Schafhirten, vom Sklaven, vom Gefängnis, also vom Gefangenen zum zweitobersten Beamten von Ägypten. Wenn wir die 13 Jahre vorher ausklammern, die so aussahen, gehasst, verkauft, verleumdet, verurteilt, bestraft und im Gefängnis vergessen, dann, glaube ich, stehen wir nicht in der Gefahr, neidisch zu werden. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch manchmal auch so, wenn ihr eine Geschichte hört, dann denkt ihr, da kann man fast ein bisschen neidisch werden. Hast du auch schon mal den Wunsch gehabt, ich möchte auch mal ein Wunder erleben von Gott? Hast du manchmal den Wunsch? Aber mit diesem Wunsch sagst du Gott auch, du darfst mir auch die Begleiterscheinungen geben, damit dieses Wunder dann nötig ist. Und dann möchten wir es eigentlich nicht mehr. Aber Wunder, und wenn wir in die Bibel schauen, da sind Wunder immer im Zusammenhang gewesen, wo es nötig gewesen ist, weil Menschen wirklich gelitten haben. Und Gott hat sich erbarmt. Wunder sind Barmherzigkeiten Gottes und nicht, um uns zu befriedigen, sondern um uns, sich über uns, über dich und mich zu erbarmen, wenn es nötig ist. Und das hat er hier gemacht bei Josef. Josef wird mit aller Vollmacht ausgestattet. Er kriegt einen Siegelring vom Pharao. Da mal ganz eine wichtige Bedeutung. Spezielles Kleid, goldene Halskette, einen Dienstwagen. Man denkt, dass es wahrscheinlich einen Zweit, also dass es sogar einen Fahrer gehabt hat. Der muss ja nicht selber fahren. Und er wird geehrt vom Pharao. Ich könnte mir vorstellen, dass Josef daran erinnert worden ist, Wurde ich nicht 13 Jahre vorher auch schon mal als 17-jähriger Teenager von meinem Vater mit einem speziellen Kleid geehrt? Aber das hat mir nur Not eingebracht. Er musste sich zwangsläufig daran erinnert haben. Merken wir, vielleicht hat er das so ein bisschen im Hinterkopf. Geschieht jetzt wieder was Ähnliches? Statt verehrt werde ich dann gehasst, werde ich abgelehnt, kriege ich nur Probleme. Oder erlebt Josef schon etwas von dem, dass es Richtung Erfüllung geht, von dem Traum, den er gehabt hat? Aber im Traum war doch irgendwas davon die Rede, dass sich seine Brüder vor ihm verneigen. Weit und breit ist von seinen Brüdern nichts zu sehen. Zwei Dinge bei diesem Punkt sind mir noch wichtig geworden. Und wenn es um Prophetie oder Verheißungen geht, in der Regel, wenn du ein Versprechen bekommst, eine Zusage, in der Regel erfüllt sich diese Verheißung, diese Prophetie nicht nach meiner Vorstellung. Meine Vorstellung wäre hier. Und es kann aber auch manchmal so sein, weil es durch eine Konfrontation geht. Und das Zweite ist, wenn du ein prophetisches Wort bekommst, pass auf, dass du nicht denkst, ich muss nachhelfen, damit es in Erfüllung geht. Ich muss nicht nachhelfen. Noch ein dritter Gedanke. Der Josef ist bereit. Die Zeit war reif und jetzt ist der Josef ist bereit. Josef hatte eine spezielle Begabung, ist gesegnet von Gott, mit wirklich Träume zu deuten. Und die Erfahrung, die er als Teenager gemacht hat, die haben ihm nicht so tolle Dinge eingebracht. Er wurde nämlich zum Sklaven gemacht und kam ins Gefängnis. Äußerlich gesehen, wenn man das Versprechen sieht und die Erfüllung, waren diese 13 Jahre, die waren doch vergeblich, die waren doch umsonst. Da habe ich doch was verpasst. Und wenn man diesen jungen Mann anschaut von Josef, stell dir vor, er ist von 17 ungefähr, bis er 30 wurde, hatte mehr oder weniger als Sklave und im Knast verbracht. Gute Jahre. Ist jemand in diesem Alter, denkst du, das sind doch die besten Jahre? Oder sicher von den besten? Ich denke dabei in neuerer Zeit an Nelson Mandela in Südafrika. Er war 27 Jahre auf Robben Island im Gefängnis. Und er hat diese Zeit genutzt, weiter Jurastudium zu machen. Und als er rauskam, wurde zum ersten schwarzen Präsidenten von Südafrika. Und er hat nicht Rache geübt, sondern hat wahrscheinlich wesentlich dazu beigetragen, dass zwischen Schwarz und Weiß ein versöhnlicher Regierungswechsel stattfinden konnte. Das nur. Aber man kann sich die Frage stellen, verkraftete Josef dieser Aufstieg? Geht das überhaupt? Stell mal vor, vom inhaftierten Gefangenen und Sklaven zack zum Zweitobersten von Ägypten. Die Frage kann man sich schon stellen. Aber jetzt merken wir, wahrscheinlich hat ihm diese Konfrontation und diese Transformation, diese Veränderung von seinem Leben doch geholfen. Er war nämlich unschuldig, unverdient, hatte Verachtung erlebt und Ablehnung und war im Gefängnis. Und trotzdem hat er sein Vertrauen auf Gott nicht verloren. Das heißt, es scheint, wenn man die Geschichte liest, in dieser Zeit, wo nichts zu sehen war von dieser Erfüllung, hat er an Versprechen festgehalten. An diesem Wort der Ermutigung, von diesem Traum, von diesem Trost, den Gott ihm gegeben hat. Er hat da festgehalten. Und deshalb war diese Lebensschule für ihn ganz wichtig, dass er nun auch unverdient richtig mit dieser Ehre umgehen kann. Das hat er gar nicht verdient. Er hat sich nicht hochgearbeitet und ist das jetzt geworden, weil er zuerst das war und dann das und hat ihm mit einem Mitarbeitergespräch gesagt, jetzt wäre es doch mal Zeit, dass ich einen nächsten Karriereschritt machen konnte und so. Nichts von dem. So steil kann man gar nicht aufsteigen. Also, würdest du jemanden aus dem Knast zu dir zum Vizechef machen? Da muss schon was geschehen. Aber der Josef hat widerlegt, was 1882 ein Eugen Sierke mal gesagt hat: Wenn jemand in die Politik geht und Macht hat, dann verdirbt er seinen Charakter. Josef beweist etwas anderes. Macht und Politik offenbaren zwar den Charakter, sie zeigen, welchen Charakter du hast. Sie offenbaren ihn. Und dass Josef sich mit der Geschichte auseinandergesetzt hat, mit seiner persönlichen Geschichte, das merken wir sogar bis hinein in seine Familie. So hatte seinen ersten Sohn, den er hatte, den Manasse, hat er dem Namen gegeben: Gott hat mich, mein Elternhaus und meine Sorgen vergessen lassen. Nicht vergessen im Sinn von, ist mir alles egal, sondern ich habe gelernt, mit diesem Schmerz der Trennung umzugehen, heißt das eigentlich. Das heißt, und er gibt dem Manasse diesen Namen und sagt, aber ich bin nicht bitter geworden darüber. Und der zweite ist Ephraim. Gott hat mir im Land meines Elends ein Leben voller Frucht und Segen geschenkt. Merken wir, er hat es bei seinen Kindern, dieses prophetische Wort, das er bekommen hat, sogar in diese Spannung auf den Kind, also sich auferlegt, dass er dem immer begegnet, wenn er seine beiden Söhne sieht. Und die sind ja später dann von seinem Vater, vom Jakob, gesegnet worden und wurden selber. Diese beiden Söhne kriegten beide, waren auch dann Stammväter, Ephraim und Manasse. Nebst den anderen 10 Onkeln von den beiden. Also, vielleicht als Anwendung dazu: Ich glaube, wir können uns wirklich, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, wir können uns wirklich, wenn wir im Glauben an Gott sind, kreativ und gut mit unserer persönlichen Familiengeschichte auseinandersetzen, und sie wird schmerzen, aber sie wird dich nicht mehr diktieren. Es gibt immer Menschen, die sagen, ja, das kann ich einfach nicht, weil ich habe halt diese Kindheit gehabt und diese Schwierigkeit und weißt du, ich muss zuerst das alles aufarbeiten, sonst geht das alles nicht und so weiter. Diese krasse Vergangenheit, die Josef hatte, die kann man gar nicht aufarbeiten. Weil er war immer noch im Land, wo er nicht hingehört. Merken wir. Und wir denken oft, ich kann dann erst in meiner Bestimmung leben, mit Gott unterwegs sein, wenn ich dann nicht mehr da bin, wo ich jetzt bin. Nein, ich in diesem miserablen Leben, in diesen miserablen Umständen, in dieser miserablen Situation und, und. Solange das noch so ist, kann ich nicht mit Gott unterwegs sein. Und mir hat Josef so Mut gemacht, dass es scheinbar doch möglich ist. Und noch ein letzter Gedanke, den möchte ich noch zeigen. Pharao ehrt den Josef. Da werden die Rollen vertauscht. Bis jetzt hat der Pharao immer verlangt, ich bin der König. Und damals muss man wissen, der Pharao galt als Sohn des Sonnengottes. Er war eigentlich das Zentrum der damaligen Geschichte. Ägypten war die Wirtschaftsmacht damals. Alles ging von dort aus. Und nun spielt der Pharao doch eine ganz spezielle Rolle. Nämlich, er ehrt den Josef, obwohl die Nomaden und die Hirten da von Kanaan, die waren in den Augen der Ägypter verachtet. Mit denen gibt man sich nicht ab. Das sind Bauern. Aber wir Ägypter, wir sind Landwirte, wir machen Ackerbau. Anbau von Korn und Weizen, aber nicht da nur da diesen Schaf hinterherlaufen. Wir machen was Richtiges. Und den befördert er. Josef wurde den Ägyptern bevorzugt und sagt damit: Keiner von euch ist so gut wie der von da oben, vom Norden kommt. Und Ägypten erhält einen neuen Namen. Und wisst ihr, was das Coole ist dabei? Ist zwar ein ägyptischer Name, aber dieser Name ist ein prophetischer Name und heißt nichts anderes. Und das hat ja der Pharao erlebt. Es heißt eigentlich, Gott lebt, er redet, er rettet. Also es kann ganz verschiedene Dinge sein. Dieser Gott ist ein Offenbarer der Geheimnisse. Das beinhaltet dieser Name Zaphanet Paneach. Und er wird in Zukunft von den Ägyptern verehrt und er selber muss den Pharao nicht mehr verehren. Ich habe mir so überlegt, weiß der Pharao eigentlich, was er hier macht? Was meint ihr? Weiß der eigentlich, was er macht? Ich glaube, der Pharao meint zu wissen, was er macht. Aber er macht das, was Gott will. Er befördert einen Mann und stellt ihn auf die oberste Spitze in seinem Volk, damit später seine Familie nicht verhungert. Und die Verheißung, die Gott diesem Volk gegeben hat, dem Volk Israel, weitergeht. Wir haben es gut. Wir können schon vom Ziel her denken, weil wir die Bibel haben. Josef wusste es noch nicht. Er musste noch vor ungefähr 10 Jahre aushalten, bis es zur ersten Begegnung mit seinen Brüdern kam. Das erzähle ich dann das nächste Mal. Aber ganz wichtig, glaube ich, und deshalb, das möchte ich einfach vielleicht dir mitgeben heute und dass du über deine Traumkarriere nachdenken kannst. Welches Fazit ziehst du über den Verlauf deines Lebens? Merken wir könnten die Brille von Josef anziehen. Und dann merken wir, aha, der hat gelernt, anders auf seine Geschichte zu schauen. Die war nicht besser, plötzlich. Die war ziemlich mies. Und das Zweite, erkennst du in deinem Leben das Eingreifen von Gott? Kennst du es? Das Dritte, gibt es Überraschungen, die dein Leben bereichert haben? Vielleicht sind es Menschen. Und wo haben dich Menschen oder Situationen geehrt in deinem Leben? Kennst du Situationen? Dass du das geworden bist, wo du bist, ist das nicht eine Ehrung? Ja, vielleicht sagst du, nee, ich habe mich gut geschafft. Ich habe mich ein bisschen hintergeklemmt. Ich habe etwas gemacht dafür. Das stimmt, kann alles sein. Aber die Voraussetzungen könnten auch anders gewesen sein. Deshalb die 4 unteren Worte nochmal, was wir auch hier sehen. Ich glaube, das, was uns Gott immer wieder zeigen will, auch was er uns verspricht, geht immer wieder in unserem Leben durch Konfrontationen, durch Transformationen und dann zur Erfüllung. Und ich sage ja nicht, das sieht ja sehr so ganz einfach aus jetzt, aber es kann ja sein, dass es eine Situation gibt, die hat sich schon erfüllt. Aber an einem anderen Ort bist du noch mitten in der Konfrontation, mitten im Albtraum, mitten im Nichtverstehen, was diese Verheißung zeigen könnte. Wie schön, wenn wir dann merken und sagen, jetzt halte ich mich aber an denen fest, wo es schon passiert ist, wo ich schon erlebt habe, das, was in Erfüllung geht. Und das hilft mir dann, das, was hier passiert und in dieser Veränderung, die ich durchleben muss, das zu ertragen. Der Heilige Geist möge uns dazu helfen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du der bist, der immer noch bis heute zu uns spricht und dein Wort ist lebendig. Und es will unser Leben prägen und verändern und neu machen. Und lass uns das ganz tief erfahren, was das bedeutet. Im Namen Jesu.